Und dann ist der Gnade des Herrn am Gebot. Bitte? Ja, haben ein Gewehr. Haben ein Gewehr. So, aber wirklich. So funktioniert es mit der Gemeinde. Der eine hat Oster, der andere hat die Tablette, die er braucht. Man muss sie nur austauschen. Ja, wir sind in unserer Themenreihe gottzentriertes Gebet heute. Ja, nennen wir es mal den dritten Teil. Der nächste Vers, der dran wäre, wäre dein Reich komme. Um die Brücke zu diesem Vers zu schlagen, möchte ich doch nochmal zusammenfassen, was die letzte Woche das Thema war. Geheiligt sei dein Name. Die Bedeutung des Begriffes geheiligt ist abgesondert zu sein. Das heißt, von allem, was böse und unrein ist, abgesondert zu sein. Abgesondert, ja, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Die Bitte lautet also, Vater, lass deinen Namen gefürchtet, geachtet, geehrt und verherrlicht werden. Nicht irgendwo auf der Welt, vielleicht am anderen Ende, wo ich keinerlei persönliche Beziehung hin habe, sondern im Hier und Jetzt, wo ich täglich lebe. Das heißt, und auch vor allem in meinem ganz persönlichen Alltag. Ist es mein Wille, dass ich mich ganz in meinem Handeln und Streben auf den Willen Gottes ausrichte? Beziehungsweise, dass ich so lebe, dass durch mein Handeln der Name Gottes geehrt wird? Es handelt sich hier um die erste Bitte im Vaterunser. Es beinhaltet, dass das größte Verlangen unseres Herzens darin bestehen sollte, dass Gott auf Erden verherrlicht wird. Ist es wirklich unser größtes Verlangen? Die Schuld des Menschen kann in einem Satz zusammengefasst werden. Und zwar Römer 3, Vers 18 möchte ich da vorlesen. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Sprüche 1, Vers 7 legt da die Basis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und auch wer das Buch des Predigers kennt, der letzte Vers im Buch Kohelet ist, fürchte Gott und meide das Böse, das ist aller Weisheit Anfang. Mit anderen Worten, die Furcht Gottes ist ein tragendes Fundament des christlichen Glaubenslebens. Ein guter Test von Geistlichkeit besteht zum Beispiel darin, ob du mehr um Gottes Namen als um deinen eigenen Namen besorgt bist. Wie reagierst du, wenn du hörst, dass jemand deinen Namen ruiniert oder verleumdet? Vielleicht sogar auf heftige Weise. Und wie reagierst du, wenn du hörst oder erkennst, dass Jesu Name gelästert wird? Lässt sich das kalt oder regt dich das auf? Der Name Gottes wird heute unter den Heiden wegen des Verhaltens von Gottes Volk gelästert. So können wir das lesen im Römerbrief im 2. Kapitel im 24. Vers. Bekümmert uns das, wenn der Name Gottes verlästert wird? Verletzt es dich, wenn du siehst, dass der Name Jesu in Indien zum Beispiel entehrt wird? Hat dich jemals mit einer Bürde auf deinem Herzen vor Gott auf die Knie gebracht, dass der Name des Herrn in unserem Land geehrt werden möge? Das ist einer der Tests für unsere Geistlichkeit, für unsere gottzentrierte Ausrichtung. In Apostelgeschichte Kapitel 17, 6. Vers lesen wir, dass Paulus in seinem Geist ergrimmte, als er all die Götzen sah, welche die Athener anbeteten. Er war wütend auf Satan. Ja, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, werden auch wir mit Zorn gegen Satan aufgewühlt sein. Wenn wir den Götzendienst in unserem Land, in den Häusern um uns herum, in unserer Zeit, in unserem Umfeld einfach sehen. Allerdings, zornig zu sein, gibt uns jetzt nicht das Recht zu richten oder aggressiv zu reagieren. So manch einer rechtfertigt seine Schwachheit in dem Moment dann im sogenannten heiligen Zorn. Ich weiß nicht, wer es schon mal gehört hat oder selber mal benutzt hat, um seine Emotionen irgendwie in ein frommes Gewand zu packen. Wir sollen in einen Gebetskampf für unser Land eintreten und alles andere soll man Gott überlassen. Das setzt aber voraus, dass es mir, dass es dir, dass es uns alle wichtig ist, dass eben Gottes Name verherrlicht wird. Einfach alles zur Ehre Gottes. Betrachten wir 2. Könige 17, Vers 33, wo es heißt, sie fürchteten den Herrn und dienten auch ihren eigenen Göttern. Wenden wir das auf uns an, würde das bedeuten, dass wir Gott zwar sonntags symbolisch anbeten, aber in Wirklichkeit durch die ganze Zeit unser selbstgebasteltes Gottesbild, quasi unser Götze im Kopf haben, um nicht sogar zu sagen, anbeten. Ist das genau genommen nicht Heuchelei? Paulus sagt in 1. Korinther im Kapitel 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Ja, jede einzelne Aktivität in unserem Leben sollte, muss zur Ehre Gottes getan werden. Alles, einfach alles tun wir als dem Herrn. Egal, ob es ein geringer Dienst in unsere Augen oder in der Augen von anderen ist, wie Putze oder Geschirr abtrocknen. Egal was es ist, es erstreckt sich einfach auf alle unsere Handlungen. Denn alles können wir entweder tun, weil es jemand von uns verlangt, weil es unsere Pflicht ist oder weil wir es wollen. Aber das wichtige Motiv ist, egal aus welchem Motiv, dass es in unserem Herz entspringt, wir tun es als dem Herrn. Alle Zeit in der Gegenwart Gottes zu leben, zu erkennen, dass alles, was wir tun, heilig ist, heilig sein sollte. Mit dieser grundsätzlichen Einstellung überlegen wir es uns doch zweimal, bevor wir uns von unserer Begierde wegreißen lassen, die dann Gott nicht die Ehre geben in unserem Leben. Vor allem, wenn wir von Menschen aus der Welt dabei beobachtet werden. Ich habe schon ein paar Mal so zitiert, das sind dann so die Situationen, wo man dann Kommentare hören wie, du willst Christ sein? Das sind dann Momente, in denen wir Gott nicht die Ehre geben. Wenn wir diese Bitte in diesem Gebet richtig verstehen, wird es auch unsere Motive in unsere Gebete beeinflussen. Sehr oft werden unsere Gebete ja nicht erhört, weil sie mit falschen Motiven vorgetragen werden. Warum sagt Gott, ihr empfangt nicht, weil ihr falsch bittet oder weil ihr es in euren Lüsten vergeudet? Wenn ein Mensch jedoch wirklich geheiligt werde dein Name als Hauptanliege seines Herzens betet, dann kann er bei seinen Gebeten kein falsches Motiv haben. Sein Gebet ist quasi, Herr, egal was meine Umstände sein mögen, ob du mir meine Bitte erfüllst oder nicht, dein Name möge verherrlicht werden. Prüfen wir uns darin doch selbst. Lieben wir Gott um der guten Gaben willen, die wir uns von ihm erhoffen, vielleicht empfangen? Oder lieben wir Gott um seiner selbst willen? Egal, ob er unsere Gebete erhört oder nicht. David zum Beispiel hat ein starkes Verlangen, für Gott einen Tempel zu bauen. Das war ein gutes Verlangen. Doch in 2. Samuel, Kapitel 7, genau Vers 12, 13, dann lesen wir, dass Gott sagt, nein, ich werde dich nicht gebrauchen, um einen Tempel zu bauen. Ich werde Salomo dafür gebrauchen. Ja, wie reagieren wir, wenn wir abgelehnt werden, wenn wir mit frommen Motiven kommen, die wir uns vielleicht selber so verpackt haben? Wie hat David reagiert, als er das hörte? Er wurde nicht sauer. Er beklagte sich nicht. Alles, was er sagte, war, kann man nachlesen, in 2. Samuel 7, Vers 26, so wird dein Name groß werden in Ewigkeit. David war gut darauf vorbereitet, beiseite gestellt zu werden, wenn nur Gottes Name verherrlicht würde. Das ist für uns alle ein gutes Beispiel, dem wir folgen sollten. Es befreit uns von einer Menge selbstsüchtiger Motive, wenn wir wirklich beten können, Vater, geheiligt werde dein Name, koste es, was es wolle. Schauen wir zum Schluss die Schriftstelle in Maleachi 3, Vers 16 an. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es, und es wird von ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Ja, Gott hatte Liste von Namen. Namen von denen, die ihn fürchten und die um die Ehre seines Namens besorgt sind. Wenn Gott so ein Buch hat in der Ewigkeit, das über die Bibel hinausgeht, willst du, dass dein Name da auch drin steht? Gott sagt von diesen Menschen, dass sie sein Eigentum sind. Sein besonderer Schatz, seine Juwelen. Gott hat in seinem Hause eine Menge irdene Gefäße, aber er hat auch einige goldene und silberne Gefäße. 2. Timotheus, Kapitel 2, können wir das nachlesen. Alles, was ich sagen kann, ist, ich möchte, dass mein Name in diesem Gedenkbuch Gottes geschrieben steht, dass ich zu denen gehöre, die ihn fürchten, die über seinen Namen besorgt sind und deren größtes Verlangen es ist, dass der Name des Herrn verherrlicht wird. Koste es, was es wolle. Ja, das mit dem Husten und Niesen klappt. Scheinbar, aber ich habe vergessen, der Herr zum Bitte, dass er mir schenkt, dass ich mal in die Nase putzen muss. Denken wir das nächste Mal dran. Die Formulierung, die am Ende der dritten Bitte kommt, wie im Himmel, so auf Erden, gilt für alle ersten drei Bitten. Daher lautet unser Gebet, Vater, dein Name wird auf Erden so wie im Himmel geheiligt, genauso wie die Engel dich fürchten und ihre Angesichter verhüllen und dich mit den Worten heilig, heilig, heilig anbeten, begehre ich von ganzem Herzen danach, dass meine Glaubensgeschwister und ich immer Ehrfurcht vor dir haben und dich verehren werden. Amen. Der nächste Vers, um den es im dritten Teil geht, ist dein Reich komme. Die echte Errettung, die sollte uns ein Verlangen geben, von Selbstzentriertheit in unserem Denken befreit zu werden. Sodass Gott nun zum Zentrum unseres Lebens und beim Gebet das Zentrum unseres Bitten wird. Die Zeit für die Erhörung dieses Gebets, die ist jetzt nah herbeigekommen. Ein Reich der Gerechtigkeit. Nur jemand, der vom Bösen in dieser Welt angewidert ist, der kann dieses Gebet sprechen. Lesen wir 2. Petrus Kapitel 3. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Betrachtet die Gewalt und die Unmoral, die es in der heutigen Welt gibt. Beispiele, die gehen uns, glaube ich, nicht aus, wenn wir darüber nachdenken. Wenn wir die Zeitung lesen, sollte eins der Hauptgebete, das von unserem Herzen zum Himmel schreit, sein: Vater, ich sehne mich danach, dass dein Reich kommt. Ich bitte dich nicht für meine persönliche Bequemlichkeit. Ich sehne mich danach, dass deine Regierung der Gerechtigkeit bald kommen wird, damit dein Name auf dieser Erde, die zu deiner Herrlichkeit geschaffen wurde, verherrlicht wird. Jesus sagt, dass die letzten Tage so wie die Zeiten Noahs sein werden. Noah war ein gerechter Mann inmitten einer korrupten und bösen Welt. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Und er muss von dem, was er um sich herum sah, angewidert gewesen sein. Er verlangte aus tiefstem Herzen nach Gerechtigkeit und er predigte sie auch kompromisslos. Und sein Gebet, das muss auch ähnlich gewesen sein wie: Dein Reich komme. Prüfe ich mich nun auch hier, will ich wirklich, dass sein Reich jetzt kommt? Oder habe ich mich gerade in meinem Leben so bequem eingerichtet, habe Pläne und eigene Ziele, die ich noch verwirklichen will? Wenn mein Herzenswunsch es wirklich ist, dass sein Reich kommt, dann sollte mir uns bereit machen und uns auch wie eine Braut für ihren Bräutigam vorbereiten. Das wird bedeuten, dass wir unser ganz persönliches Leben danach ausrichten und auch in Ordnung bringen, was in Ordnung zu bringen ist. Eben ein reines Leben führen, und zwar jetzt, weil wir ja jederzeit damit rechnen, dass der Herr kommt. Dieses Gebet zu beten, ohne sich selber zu reinigen, um für Christi Rückkehr bereit zu sein, bedeutet, dieses Gebet auf ein lebloses Ritual zu reduzieren. Es gibt einige christliche Glaubensgemeinschaften, die haben in ihrer Gebetsliturgie sinngemäß folgendes Gebet: Herr, rette uns vor dem plötzlichen Tod. Das Gebet wurde offensichtlich von einem unbekehrten Menschen für unbekehrte Leute geschrieben. Selbstzentrierte Menschen, die brauchen natürlich etwas Zeit, bevor sie sterben, um noch alles schnell in Ordnung bringen zu können, bevor sie ihrem Schöpfer begegnen. Sie haben gar nicht die Absicht, ihre Angelegenheiten zu regeln, solange sie noch gesund sind. Solche Menschen, die haben keine Gottesfurcht und können nie bekehrt werden, bis sie für ihre Selbstzentriertheit Buße tun. Ein wahrer Christ, der braucht es, solches Gebet nie zu beten, weil er einfach immer bereit ist. Es ist diese Naherwartung des Herrn, das ist ein Lebensstil, in dem wir finden müssen, dass wir alle Zeit bereit sind, unserem Herrn zu begegnen. Und dann können wir auch immer beten: Dein Reich komme. Wie können wir wissen, ob wir wirklich erpicht drauf sind, dass Gottes Reich kommt? Machen wir mal ein Beispiel, betrachten wir mal unser häusliches Leben. Nehmen wir an, eines Tages, während du aus deinem Fenster hinausschaust, würdest du den Herrn Jesus auf sein Haus zukommen sehen. Was wäre deine Reaktion? Das ist ein ziemlich guter Test, ob du für das Kommen des Reiches Gottes bereit bist oder nicht. Würdest du rennen müssen, um einige Bücher in deiner Bibliothek zu verstecken, weil du nicht möchtest, dass Jesus sie sieht. Vielleicht würdest du auch einige Filme verstecken in deinem Videoregal, von denen du nicht willst, dass jemand die Cover sieht. Solange Jesus bei dir bleibt, werden deine Themen sich sicher um heilige Themen drehen im Gespräch. Jesus war ganz Mensch und ich bin sicher, er hat auch Gespräche und Gemeinschaft gehabt, die nicht ausschließlich religiöse Themen im Zentrum hatten. Oder würdest du während dieser Tage, an denen Jesus zu Gast ist, besonders Acht geben müssen und gegenüber deine Familienmitglieder und Besucher freundlich und höflich zu sein und um die groben Bemerkungen zu vermeiden, für die du vielleicht bekannt ist in deinem Umkreis? Wärst du glücklich, dem Herrn zu erlauben, all deine Freunde zu treffen? Oder würdest du dir wünschen, dass einige von ihnen dich gar nicht besuchen, solange Jesus bei dir ist? Nicht, dass es vielleicht Leute sind, mit denen du keine Gemeinschaft haben solltest als religiöser Mensch. Aber viel schlimmer wäre doch, wenn dich Menschen besuchen, die dich seit Jahrzehnten kennen und noch gar nicht wissen, dass du Christ bist. Wärst du froh, wenn Jesus auf diese Weise immer bei dir bliebe? Er hat das Hausrecht bei dir. Wenn er ewig bei dir einzieht und dein Hausgenosse ist, oder würdest du einen Seufzer der Erleichterung ausstoßen, wenn er endlich geht? Sei ehrlich zu dir selbst. Eine Methode, um die Antwort auf diese Frage zu erhalten, besteht darin, dass wir uns selbst in Frage stellen, ob sich unser Verhalten zu Hause auf irgendeine Weise unterscheidet, wenn Gäste zu Besuch sind, die wir beeindrucken wollen, oder solche, bei denen uns egal ist. Falls ja, wie viel anders müsste unser Verhalten sein, wenn Jesus selber käme, um ein paar Tage bei uns zu wohnen? Es ist bedeutungslos, dein Reich komme zu beten, wenn wir nicht wollen, dass Jesus mit uns lebt und jeden Tag Herr unseres Hauses ist. Schließlich ist das Reich Gottes ein Ort, wo Jesus die ganze Zeit als Herr gegenwärtig sein wird. Und nicht bloß für ein paar Tage. Wenn es sich also als Belastung rausstellt, ihn bloß für ein paar Tage in unserem Haus zu haben, wie soll man dann die Ewigkeit mit ihm verbringen? Der Mensch, der dein Reich komme betet, ist jemand, der seinen Sinn, seine Zuneigung, sein Verlangen auf das, was droben ist, richtet. Er ist kein Heuchler, der bei Gelegenheit das Sonntagsgewand herausholt, um das dann aber für die restliche Zeit wieder im Schrank zu verstecken. Seine gottzentrierte geistliche Ausrichtung ist nicht oberflächlich. Sie geht durch jede Faser seines Wesens. Er ist mehr daran interessiert, sie Schätze im Himmel, als Schätze auf Erden zu sammeln. Die Einstellung eines Christen zum Geld ist einer der deutlichsten Tests seines geistlichen Niveaus, oder ob er wirkliche Verlangen hat, dass das Reich Gottes kommt oder nicht. Ich erinnere mich an eine Geschichte über einen Bauern, der eines Tages zu seiner Frau sagte: Unsere Kuh hat gerade zwei Kälber geboren, ein weißes und ein braunes. Und ich dachte, dass wir eines von ihnen dem Herrn geben sollten, wenn es aufgewachsen ist. Seine Frau fragte daraufhin: Welches willst du dem Herrn geben, das Braune oder das Weiße? Er antwortet: Wir können das später entscheiden, wenn die aufgewachsen sind. Die Kälber, die wuchsen heran und wurden fetter und fetter. Eines Tages kam der Bauer mit einem traurigen Gesicht nach Hause und sagte zu seiner Frau: Ich habe schlechte Nachricht. Das für den Herrn bestimmte Kalb ist gerade gestorben. Seine Frau sagte: Aber wie wusstest du, welches Kalb für den Herrn sein würde? Du hattest das doch noch gar nicht entschieden. Er sagte, oh, ich hatte die ganze Zeit im Sinn, dass es das braune Kalb sein wird. Aber es ist halt gerade an diesem Morgen gestorben. So ähnlich ist es doch bei vielen Christen. Es ist immer das Kalb des Herrn, das stirbt. Sie geben Gott von dem, was übrig ist, nachdem all ihre Bedürfnisse befriedigt sind. Und weil sie nicht reich bei Gott sind, bleiben sie ihr ganzes Leben lang geistlich arm. Da steht es in Lukas Kapitel 12, Vers 21. Im Alten Testament hatte Gott ein Gesetz gemacht, gemäß dem die Israeliten das Beste von den Erstlingen des Feldes dem Herrn geben mussten. 2. Mose, können wir das ausführlicher nachlesen. Kapitel 23, wer es genau wissen will. Das war der einzige Weg, wie sie den Herrn ehren konnten. Es ist heute selber. Wir können den Herrn nicht ehren, wenn wir ihm nicht unser Bestes geben. Wie sieht es damit in unserem Leben aus? Gibt es immer irgendeine Ausrede, warum wir Gott nicht das Beste geben können? Dann zeigt es, wo unser Herz wirklich ist. Wo der Schatz eines Menschen ist, dort wird auch sein Herz sein. Der Mensch, der dein Reich komme betet, ist jemand, der von der Liebe zum Geld und materiellen Dingen frei geworden ist. Er lebt jetzt für Gott und für die Ewigkeit. Das Reich Gottes bedeutet die Regierung Gottes, die absolute souveräne Herrschaft Gottes. Es bedeutet, Jesus Christus zum absoluten Herrn über jeden Bereich unseres Lebens zu machen. Ich betone nochmal, jeden. Wenn man möchte, dass Gottes Reich kommt, muss es erst in unsere Herzen, in unsere Familie, in unsere Gemeinde kommen. An diesem Ort dürfen wir Satan oder dem Fleisch keinen Raum geben. Unser Verlangen sollte es sein, dass das Reich Gottes so unsere Herzen, unsere Familie und unsere Gemeinde erfüllt, dass es dort gar keinen Raum für irgendwas anderes mehr gibt. Markus 9, Vers 1. Der Heilige Geist kam, um das Reich Gottes mit Kraft auf die Erde zu bringen. Unsere örtliche Gemeinde sollten für die heutige Welt Demonstrationen davon sein, wie das Reich Gottes, das eines Tages die ganze Erde bedecken wird, ist. In diesem Punkt haben wir, was den Auftrag, den die Gemeinde hat, angeht, vor dem Herrn versagt. Als Jesus uns auftrug, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und uns nicht um irdische Dinge zu sorgen, meinte er, es solle unsere Sorge sein, dass das Reich Gottes auf die Erde kommen sollte, so wie es im Himmel ist. Matthäus 6, Vers 33. Wie viele von uns sind mit dieser Art von Sorge beschwert? Mit der Sorge für die Reinheit, ja, des Glaubenslebens in der Gemeinde und für das Kommen des Reiches Gottes. Möge Gott unter uns viele finden, die sein Reich an die erste Stelle in allen Bereichen ihres Lebens setzen. Amen.